Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Sendung Zeichen der Zeit. Bei mir hier im Studio darf ich begrüßen Frau Gabriele Kubi. Guten Tag, Frau Kubi.
Hallo.
Frau Kubi, Sie sind Soziologin, Buchautorin und Konvertitin. Als Konvertitin haben Sie sich sicherlich viel mit der Bibel auseinandergesetzt, mit der Heiligen Schrift. Jesus sagt uns in der Heiligen Schrift, wir haben die Zeichen der Zeit zu deuten. Ich möchte jetzt zitieren aus dem Testament nach Lukas 12, wo es heißt: Außerdem sagte Jesus zu den Leuten, sobald ihr im Westen Wolken aufsteigen seht, sagt ihr, es gibt Regen. Und es kommt so. Und wenn der Südwind weht, dann sagt ihr, es wird heiß und es trifft ein. Ihr Heuchler, das Aussehen der Erde und des Himmels könnt ihr deuten. Warum könnt ihr dann die Zeichen dieser Zeit nicht deuten? Warum findet ihr nicht schon von selbst das rechte Urteil? Frau Kubi, in welcher Zeit leben wir?
Tja, die große Frage ist, leben wir, also es ist immer die, wir haben so das Gefühl, es ist Endzeit. Und es gibt diesen Begriff ja immer wieder in der Bibel, die Endzeit. Theologisch gesprochen ist die Endzeit seit Christus, leben wir in der Endzeit. Also wir leben schon 2000 Jahre in der Endzeit. Die Frage ist, leben wir jetzt am Ende der Endzeit? Und wir sagen ja in jedem Glaubensbekenntnis, denken wir daran, dass Jesus wiederkommen wird. Und nach jeder Wandlung in der Heiligen Messe sagen wir, dein Tod, Herr, verkünden wir, deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Das gehört zu unserem Glauben, die Wiederkunft Christi. Ich bin ja erst seit jetzt schon eine ganze Reihe Jahre, aber doch relativ jung sozusagen in der Kirche, seit 1997 und lese das immer wieder. Jesus sagt, er wird wiederkommen. Ich höre das nicht, dass es verkündigt wird. Ich höre nicht, dass ich darin bestärkt werde, wenn ich in die normalen Kirchen gehe. In diesem Glauben, in diesem Leben, daraufhin, Jesus wird wiederkommen, und zwar wie ein Dieb in der Nacht. Das wird uns total überraschen.
Ihr kennt nicht die Stunde, ihr kennt nicht den Tag.
Genau, und er sagt immer wieder, aber wir werden immer wieder darauf hingewiesen. Das lese ich in der Bibel. Und jetzt schaue ich mich in der Welt um und sage, welche Wolken steigen denn da eigentlich auf? Wie heiß wird es denn eigentlich? Und ich habe den Eindruck, es steigen Wolken auf und ich habe den Eindruck, es wird heiß.
Woran machen Sie das fest?
Die Probleme, die wir haben, die sind jetzt nicht mehr, wie sie in früheren Epochen der Geschichte war, an einem Ort und der Rest der Welt ist davon unbetroffen. Das heißt, eine Kultur, das lesen wir in der Geschichte, eine Kultur verfällt, eine Kultur geht nieder und eine andere steigt auf und übernimmt diese kaputte Kultur. So war das immer. Jetzt gehen die Probleme um die ganze Erde. Die ökologischen Probleme betreffen die ganze Erde. Die westlichen Länder haben einen Raubbau mit den Ressourcen betrieben, die die Ökologie massiv belasten.
Das Ganze nennen wir Globalisierung dann?
Genau, und die uns jetzt als Klimakatastrophe zurückkommen. Ja? Und wir stehen davor, Erdbeben, New Orleans und so weiter und so fort. Boah, was passiert? Der Tsunami, ja?
Aber wenn die Zeichen doch so klar sind, warum werden die letzten Tage dann in der Lehre der Kirche in unserem Land so tabuisiert? Warum hört man dann so wenig darüber,
worüber sich seitdem beschwert haben? Das ist in der Tat die Frage. Ich möchte noch bei der ersten Frage bleiben, die Zeichen der Zeit. Ist was Neues da? Ja, man sagt uns, wenn wir über die Wiederkunft sprechen, dann sagt man, das gab es früher auch schon. Es gab um die Jahrtausendwende, haben die Leute sich weiße Kleider angezogen und haben den Herrn in der nächsten Nacht erwartet. Wie verrückt waren sie, kommen dann dahinter. Und ihr spinnt jetzt auch so, ja, so ungefähr. Gibt es Zeichen, die uns sagen müssen, es könnte wirklich sein? Und wenn das so ist, und da möchte ich noch darüber reden, warum ich das für möglich halte. Weil die Probleme global sind, auf der ökologischen Ebene, weil wir, und vor allem, der Punkt, wo ich das eigentlich am allermeisten glaube, ich glaube, wir haben einen Schöpfer und wir sind die Geschöpfe. Ich glaube, wir sind wirklich Geschöpfe Gottes. Wir sind einzigartig, wir sind eingeschrieben in seiner Hand, wir sind in seiner Ebenbildlichkeit geschaffen. Daran glaube ich. Und was tun wir jetzt heute? Wir dringen ein bis in diesen innersten Kern und es geht so weit, dass die Wissenschaftler sagen, sie klonen den Menschen. Das heißt, sie schlagen Gott sein Werk aus der Hand. Das ist, glaube ich, der größte Frevel, auf den Menschen überhaupt kommen können, in meinen Augen. Und ich weiß nicht, ob Gott das zulassen kann. Wenn er das zulassen würde, würde er eigentlich die Menschen aufgeben. Und ich glaube nicht daran, dass Gott uns aufgibt. Ja, ich glaube, wenn Jesus gekreuzigt worden ist, wenn er Mensch geworden ist, das Leiden freiwillig auf sich genommen hat, auferstanden ist, in den Himmel aufgefahren ist und uns verheißt, dass er wiederkommen wird, dann gibt er das nicht aus der Hand, dann ist er der Herrscher. Und eigentlich ist das für mich der Hauptgrund, wo ich sage, ich könnte mir das vorstellen und versuche jetzt selber, immer wieder stoße ich drauf, ja, in meiner religiösen Praxis, in meinem Glaubensbekenntnis, in der Messe, in dem, was Jesus selber sagt, in der Bibel und im Alten Testament, wird ja immer, ist die Apokalyptik, ja, es gibt Endzeit, unsere Zeit wird zu Ende gehen, und versuche innerlich zu sagen, es könnte sein, was heißt denn das eigentlich für mich?
Wird dann sozusagen, werden die letzten Tage tabuisiert, weil der Mensch ausschließen will, dass er geschaffen ist, dass es einen Schöpfer gibt? Ist das der Zusammenhang oder
es ist
warum?
Irgendwie diese ganze Dimension zusammengebrochen. Also wir sind in dieser Wohlstandskultur, die uns sagt, Spaß ist der Inhalt des Menschen. Wir merken, das funktioniert nicht mehr. Das weiß eigentlich inzwischen jeder, das ist zu Ende. Der Spaß ist auch zu Ende, weil der Wohlstand zu Ende
geht. Die Dekadenz ist offensichtlich.
Und es sieht auch jeder. Ja? Also es geht nur noch, wir haben kein Geld mehr und es geht bergab und die Schulden werden immer größer. Das merkt jeder. Also Spaßgesellschaft war irgendwie eine ganz schlechte Idee. Aber in diesem Wohlstand ist diese eschatologische Dimension zusammengebrochen und wir haben eigentlich die Perspektive verloren, was es mit dem Menschenleben auf sich hat. Und die Kirche, die normale Kirche, ja, das gibt das, was so normalerweise rüberkommt, in der meiner kurzen Erfahrung oder den Eindruck, den ich jetzt habe, da werden wir nicht darauf vorbereitet. Da wird nicht mit Radikalität gepredigt, sondern da wird eigentlich, könnte über der Kirchentür stehen, Ruhe sanft. Und ich finde, das sollte erst noch auf dem Grabstein stehen und nicht über der Kirchentür, sondern über der Kirchentür sollte stehen, erkenne dich selbst und wache auf und kehr um.
Erkenne die Zeichen der Zeit.
Und erkenne, das sollte auf der Kirchentür stehen, ja?
Frau Kubi, Sie haben gerade eben als ein Charakteristikum angesprochen, dass die Probleme jetzt global werden, dass die Entwicklungen global werden. Mhm. Eines der Merkmale der Apokalypse. Jetzt ist es ja so, es gibt ja diese Bestrebungen eben des Menschen zur Weltregierung, also UNO und diese ganzen Sachen. Sie schreiben in einem Ihrer Aufsätze, ich weiß gerade nicht genau welcher, dass eine solche Einheit, die der Mensch sich wünscht und die auch er selbst zu schaffen wünscht, eigentlich nur in der Person Jesu Christi zu erreichen ist. Können Sie das erläutern?
Also das ist das ganze Thema Apokalypse. Die Offenbarung des Johannes ist das letzte Buch. Sie ist in den Kanon der Schriften aufgenommen worden. Sie ist in unserer Bibel. Also wir sollten sie ernst nehmen, wir sollten uns damit auseinandersetzen. Es ist ein Material, was sich sperrt, weil so wahnsinnig machtvolle und bedrohliche Bilder drin sind und so starke Symbolik, wo wir das Gefühl haben, wie sollen wir das eigentlich deuten? Also das ist nicht so ganz einfach, da reinzukommen. Die Apokalypse will uns aber doch was auf, sie will uns aufwecken, sie ist nicht ruhe sanft, sondern wach auf und will uns was sagen, und zwar mit großen Verheißungen. Selig ist der, der die Offenbarung hört und vorliest. Ja, wir sind selig und wir werden ganz stark aufgefordert, Johannes wird aufgefordert, versiegle das Buch nicht, sag es den Menschen. Also wir sind gut beraten. Wenn wir jetzt in dieser Zeit, wo die Zeichen so sind, dass wir eigentlich sehen, wir Menschen packen das nicht mehr, wir haben eigentlich nicht die Lösungen, uns damit auseinanderzusetzen. Ich war mal bei einem Seminar, wo ich das gemacht habe. Ich habe einige Botschaften davon behalten. Die eine ist, Gott hat die Herrschaft. Was immer jetzt geschieht, und das will uns eigentlich die Apokalypse sagen, das Böse wird sich letztlich, dient es dazu, das Gute vorzubereiten. Der Endpunkt ist die Wiederkunft Christi und ist das neue Jerusalem.
Die Erlösung ist bereits erfolgt. Ja.
Die ist erfolgt und Christus wird wiederkommen. Es ist die Frage, durch was wir jetzt durchgehen.
Und wo wir dann stehen.
Und wo wir dann stehen, ja. Und wo jeder Einzelne steht.
Ja.
Ja, und das ist eigentlich die Frage für jeden Einzelnen. Und das andere ist, dass wir gewarnt werden. Wir werden immer wieder vor den falschen Propheten gewarnt, durch die Bank, ja auch schon vorher Jesus, also vor der Offenbarung des Johannes. Wir werden immer gesagt, es werden falsche Propheten auftreten, die in ihrem eigenen Namen verkündigen. Den glaubt ihr. Aber ich, der ich im Namen meines Vaters da bin, mir glaubt ihr nicht. Ja? Mhm. Und wir werden immer wieder gewarnt vor den falschen Propheten. Es gibt massenhaft falsche Propheten. Und Jesus sagt, ihr Heuchler, wenn ihr sie nicht erkennt, ja, wenn ihr die Zeichen der Zeit nicht erkennt, er sagt, ihr könnt sie erkennen.
Ihr habt es ja gesagt bekommen.
Ihr habt es gesagt bekommen.
Liegt das Problem dann darin, dass wir schlichtweg die Offenbarung nicht ernst nehmen?
Wir beschäftigen uns gar nicht damit. Wir blenden das alles aus. Wir schauen, wie wir in diesem Leben unsere Schäfchen ins Trockene kriegen. Ja, und es gibt einen Punkt, der auch ganz wesentlich ist, wenn wir sagen Zeichen der Zeit. Das möchte ich vorlesen. Auch dieses eine Zitat, was eine wichtige Warnung ist. Aus der Offenbarung des Johannes, Kapitel 13. Und es wurde ihm erlaubt, nämlich dem Antichrist, mit den Heiligen zu kämpfen und sie zu besiegen. Es wurde ihm auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und Nationen. Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm. Alle, deren Namen nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist ins Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde. Alle, es wird ihm Macht gegeben, die Welt zu eilen. Danach sehnen wir uns. Wir wollen keine Kriege, wir wollen Frieden. Wir wollen in Einheit leben.
Grundsätzlich doch positive Bestrebungen, oder nicht?
Und diese Bestrebung gibt es. Die Bestrebungen, die Einheiten werden immer größer, immer größere Organisationen. Und es gibt ganz machtvolle Tendenzen, die auf Weltregierung zugehen.
Aber sind das nicht grundsätzlich, wie gesagt, positive Bestrebungen und Wünsche und Sehnsüchte der Menschen nach Frieden,
genau,
Einheit,
genau, Eintracht? Diese Sehnsüchte haben wir und hier werden wir gewarnt.
Das ist vor das diesen Gleiche. Sehnsüchten oder im
nicht
falschen Umgang damit?
Nicht vor den Sehnsüchten, davor, dass es ein Mensch tut. Dass der Antichrist erkennen wir daran, dass der darauf hinstrebt. Und wir werden, und die Apokalypse sagt uns, alle werden niederfallen vor ihm. Alle werden ihn anbeten. Er wird als Friedensbringer erscheinen. Das heißt, wir werden unglaublich verwirrt werden. Ja? Und es gibt Literatur darüber, über die Verwirrung und wie wir ihn dann erkennen.
Ja? Aber das heißt, worauf muss ich mich dann als verantwortungsbewusster Christ konzentrieren?
Das erste Mal, denke ich, was ich als erstes Mal begreifen muss, dass wir Menschen die Einheit nie herstellen können. Ja, wir sind verschieden und wir müssen eigentlich auch die Verschiedenheit erhalten und wir müssen lernen, mit der Verschiedenheit zu leben. Wir können nicht alles, wir Menschen schaffen die Einheit nicht, sondern die Einheit und den Frieden gibt es ausschließlich in Jesus Christus. Er ist der uns den Frieden bringt und die Einheit ist eine geistige, in der katholischen Kirche erleben wir Einheit. Ja, wir können
auf Universalität.
Ja, es ist unglaublich schön, wenn man nach Rom fährt. Ja?
Das bedeutet ja katholisch, allumfassend.
Genau. Oder wenn man den Weltjugendtag erlebt. Man trifft Leute aus einer völlig anderen Kultur, andere Bräuche, andere Sprache, andere Prägungen.
Und trotzdem gibt es
etwas Einendes. Und in 0,nichts hat man das Gefühl von Einheit, von Freundschaft, von Vertrauen. Ja? Das hat auch die Journalisten begeistert, die haben das erlebt. Ja?
Selbst wenn die Kommunikation mit Händen und Füßen stattfindet.
Genau. Und man ist in Christus geeint. Man geht in die heilige Messe und man weiß, wir kämpfen alle den gleichen Kampf mit uns selber. Und wir haben alle die gleichen Hoffnungen und wir haben die gleiche Kraftquelle. Das ist das Einzige, was Einheit stiftet. Jesus Christus. Und wenn wir das anders versuchen, dann sind wir auf dem Weg hin zum Antichrist und fallen ab und kommen einfach in die große Verwirrung.
Ja. Sie haben gerade eben schon die Apokalypse angesprochen. Was genau, weil es ist so etwas, wovon viele Leute sprechen oder ab und zu mal gehört haben, Endzeit, das sind alles so Schlagbegriffe, aber eigentlich wissen ja doch herzlich wenig Leute, was eigentlich wirklich in der Apokalypse steht, eben weil sie es nicht nur ernst nehmen, sie es nicht nur nicht ernst nehmen, sondern gar nicht erst lesen.
Ja, also ich kann auch nicht sagen, dass ich das weiß. Ich habe ein Seminar gemacht, ich habe die Apokalypse ein einziges Mal gelesen oder immer mal wieder Stellen. Ich glaube, dass es sich lohnt, da wir selig werden, wenn wir es vorlesen, sollten wir vielleicht mal unseren Mitmenschen die Apokalypse vorlesen.
Wir sind also beide hier schon im Seligsprechungsprozess, direkt einbegriffen.
Und einfach was, das beginnt ja an mit den Mahnungen des Engels an die Gemeinden. Und damit wird die Offenbarung eröffnet und die Engel rufen auf zur Umkehr und tun ganz genau sagen, das ist dein Fehler gewesen und das war deine Versuchung und da hast du geirrt. Damit können wir schon mal anfangen und sagen, wie trifft uns das selber, ja?
Das heißt, eine Art Gewissenserforschung schon betreiben damit.
Ja, können wir sofort benutzen, ja, bevor wir in die ganzen anderen weiteren Teile einsteigen, das Tier mit der 666 und so weiter und so fort, ja, können wir einfach uns zu Herzen nehmen, wie die Gemeinden ermahnt werden.
Also ist die Apokalypse doch konkreter als viele glauben? Nicht nur die großen Zeichen,
die gesehen.
Ich würde
sagen, unbedingt. Ich finde auch, wir sollten uns nicht abschrecken lassen von den Symbolen und auch nicht abschrecken lassen von den Schrecken, die darin beschrieben sind. Letztlich stirbt jeder von uns nur einmal. Ja, und wir sind immer schon unter schöneren oder grauenhafteren Bedingungen sind die Menschen gestorben, zu allen Zeiten. Also eigentlich jeder Mensch für sich alleine hat sich das Schicksal nicht verändert. Wir sehen nur, das sind globale Prozesse. Ja? Mhm. Und als Mutter hat man auch, was ist mit der Jugend? Ja?
Was passiert mit der nächsten Generation?
Also da, ja, dann sieht man so, man selber hat noch eine gewisse Lebensspanne, aber ich habe Kinder, sie sind zum Beispiel jung. Wie leben Sie zum Beispiel jetzt in der Zeit? Wo ist Ihre, ja, wie leben Sie? Sie sehen die Zeichen, Sie sind, schauen das an und sind total positiv eingestellt. Woher nehmen Sie diese Kraft, wenn ich mal Sie fragen darf?
Gut, ja? Ich würde sagen, ich gehe da etwas mit Paulus, der eben sagt, erzählt von der Hoffnung, die euch trägt. Grundsätzlich ist es ja so, abgesehen von diesen globalen Prozessen, die Sie gerade eben da beschrieben haben, ist ja erst einmal jeder Mensch für sich selbst auch verantwortlich, für sein eigenes Leben und natürlich irgendwo auch die soziale Dimension für diejenigen, die einem lieb sind. Ich denke, dass die Apokalypse eben keine Drohbotschaft ist, sondern eine Frohbotschaft insofern, als dass sie uns zeigt, es gibt ein Ende. Ich finde das eine sehr gute Botschaft, muss ich ganz ehrlich zugeben, denn von die Vorstellung, immer wieder wiedergeboren zu werden, halte ich eigentlich für schrecklich. Und diese Vorstellung, dass es ein Ende gibt, zeigt mir wiederum, dein Handeln hat einen Sinn. Dein Handeln macht etwas aus. Du hast Entscheidungsgewalt darüber. Deine Freiheit hast du. Du kannst sie zum Guten verwenden. Und das heißt, dass ich dann ganz konkret mich hier engagiere, um sozusagen die Welt zu verbessern, da wo ich es kann, in meinem kleinen Rahmen. Und was dann im großen Rahmen passiert, darauf habe ich keinen Einfluss, in dieser, zumindest in meiner derzeitigen Position nicht. Und weiß mich aber in meinem Glauben auch gut damit, dass ich weiß, sozusagen, ich tue meinen Teil und den Rest wird sozusagen der Höchste schon dazu geben. Und das ist ein unheimlich beruhigendes Gefühl, was aus dem Glauben herauskommt, obwohl der Glaube ja eben auch die Botschaft der Apokalypse beinhaltet. Aber für mich ist das, wie gesagt, tatsächlich Frohbotschaft.
Ja, und es ist uns die Verheißung, die wir haben, ganz generell für Menschen, die in der Nachfolge Christus diesen Weg gehen, die Verheißung ist, wir sind zur ewigen Hochzeit mit Christus berufen. Die Kirche ist die Braut Christi und jeder von uns, der in dieser Kirche ist, hat diese unglaubliche Verheißung. Und das ist die eigentliche Quelle unserer Hoffnung. Ja, das ist es auch für mich. Und ich bin eben unwahrscheinlich glücklich, dass ich zum Glauben gefunden habe, weil ich aus dieser Hoffnung leben kann.
Ja, also dann kommen wir doch mal auf den Punkt eben, was tun? Wenn man sich dann mit der Apokalypse beschäftigt hat, mit diesen ganzen Glaubenssätzen, die eben auch zu unserem katholischen Glauben dazugehören, wenn man die Gebete, die man jeden Sonntag, sofern man sonntags in die Messe geht, spricht, ernst nimmt, was tun?
Es ist einfach diesen Weg der Heiligkeit gehen.
Und was bedeutet das konkret?
Das bedeutet konkret, dass ich mich belehren lasse von Jesus und dass ich versuche, wir beten ja auch im Engel des Herrn, Heilige Maria, Mutter Gottes, mach uns würdig der Verheißungen Christi. Wir müssen alles tun, uns dafür einsetzen, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Die Verheißungen sind unbeschreiblich wunderbar. Und dann merken wir immer, dass wir wieder stolpern, dass wir wieder fallen, dass wir wieder abweichen. Und dann ist uns die Barmherzigkeit geschenkt. Ja? Und dann haben wir diesen ganzen herrlichen Gnadenfluss innerhalb der Kirche, sozusagen organisierte Gnade. Ja? Es ist offen für mich.
Die Kirche als Sachverwalter der Gnade sozusagen. Ja.
Und die ist offen für mich, sodass ich diesen Weg wirklich gehen kann und dieses Öl sammeln kann, was die klugen Jungfrauen sammeln, die dann mit Freude dem Herrn entgegengehen. Ja? Und ich habe auch so eine Vorstellung, es ist auch eine Freude dabei. Irgendwann werden wir ihn wirklich sehen. Und jetzt müssen wir dieses Öl sammeln, damit wir dann die Lampe anzünden können, um den Weg zu finden.
Und genau dieses Bild von den klugen Jungfrauen habe ich nämlich auch in meinem Kopf, wenn ich darüber nachdenke, über Endzeit und solche Theorien. Was bedeutet das konkret jetzt tatsächlich für den jungen oder auch für den älteren Christen? Wie konkret sammle ich mein Öl? Ist das zum Beispiel dann, sind das die Sakramente?
Nee, das heißt einfach diesen Weg der Läuterung gehen, sehen, dass ich ein reines Herz habe. Und in Maße, in dem diese Läuterung stattfindet, auch durch die Sakramente, eben durch die Beichte und durch Selbsterkenntnis, das Bemühen um die tägliche Bemühen um die Umkehr, in dem Maß werde ich hellhörig für den Willen Gottes. Und dann entfaltet sich die Berufung und ich denke eben ganz sicher, Gott will jeden von uns an irgendeiner Stelle haben. Er hat eine Berufung für uns und wir müssen uns darauf vorbereiten und hellhörig werden für die Berufung, um dann in dieser Berufung zu leben. Und ob wir dann mit 20, mit 30, 50 oder 95 Jahren sterben, ist nicht das Wesentliche, wenn wir dazu gefunden haben. Ja? Ja. Mozart ist, also große Leute haben ihr Werk dann schon verbracht. Ja. Und es geht nicht um die großen Werke, sondern es geht darum, das zu erkennen, was die Berufung ist. Ich habe zum Beispiel in meinem Ort ist eine Frau, die ist 80 jetzt, die ist in jeder Messe, sie sitzt nachmittags 3 Stunden lang bei Jesus. Am Sonntagnachmittag, da ist die Kirche leer, da sitzt sie in der Kirche, um Jesus Gesellschaft zu leisten, um bei Jesus zu sein. Ansonsten hat sie ihren Garten und betet. Ich sage, brauchst du Besuch? Nein, ich möchte allein sein, ich bin ausgefüllt. Ja, das ist völlig unscheinbar und die lebte ein heiliges Leben. Sie sagt, ich muss mich dafür verantworten, dass ich meine Zeit für Jesus, für meinen Beruf dafür genutzt habe, wofür ich verantwortlich bin, nämlich für das fürbittende Gebet. Und dann sitzt sie in ihrem kleinen Zimmerchen und hat da die ganzen Rosenkränze und betet die und sagt, der Tag ist mir immer zu kurz. Ja, sie ist 80. So was gibt's, ja. So kann die Berufung auch sein.
Und das heißt, ja, auch wenn ich das vorher nicht erkenne, weil nun einmal ist der Weg zur Hölle sehr breit und der in den Himmel sehr schmal. Nun ist ja so, dass die Mehrzahl sich nun auf dem breiten Weg befindet. Die Möglichkeit umzukehren, das zu erkennen, was ihre Nachbarin da erkannt hat, eben sozusagen die nötige Zeit für Jesus auch schon auf Erden eben aufgeopfert zu haben, beziehungsweise bereitgestellt zu haben, das ist immer möglich.
Ich glaube, dass wir unbedingt Zeit brauchen. Wenn wir jemanden lieben, werden wir Zeit für ihn haben. Ohne Gebet ist das Ganze überhaupt nicht möglich, den Weg zu gehen. Ja, und die Erfahrung im Gebet kann eben sein, ich wende mich an Gott und es führt dann zu einem Wirklichen, wo ich das Gefühl habe, es kommt was zurück. Es wird mir nicht in die Ohren gebrüllt. Es ist aber, selbst das gibt es, dass ich Worte höre. Aber es kommt was zurück. Ich komme in diesen Kontakt mit Gott. Und das kann aus dieser Kraft den Weg dann gehen. Ja?
Noch einmal zur Rolle der Kirche. Wir haben Sie gerade eben schon als Sachverwalterin der Gnade bezeichnet. Wir haben gerade eben genauso davon gesprochen, dass diese letzten Dinge häufig verschwiegen werden, ja, in unserer Gesellschaft. Die Kirche ist ja dann eigentlich, was ist die Rolle der Kirche? Welche Aufgabe hat dann die Kirche? Hat sie dann die Aufgabe, die Menschen tatsächlich darauf vorzubereiten? Also sozusagen von der Endzeit viel zu sprechen?
Ich finde, die Kirche hat überhaupt keine andere Aufgabe, als den Weg zum ewigen Heil den Menschen dazu geleiten, anzuleiten, aufzufordern, ihm Gnade und Barmherzigkeit zu schenken, dass er das gehen kann. Es ist ein Problem, sehe ich auch in unserer Zeit, warum ist es denn alles so flach geworden? Ja, warum hat denn die Kirche so ihre Kraft so eingebüßt? Der Walter Nick, das ist ein protestantischer Kirchenhistoriker, sagt, wenn die Christen den Glauben an die Wiederkunft aufgeben, werden sie schwach, solange sie ihn haben, sind sie unbesiegbar und zeigt es dann so durch die Kirchengeschichte durch. Ja. Wenn das heißt, dass nach dem Gericht diese Entscheidung Verdammnis oder ewiges Heil besteht, dann sind das die Fragen, wo die Kirche uns aufwecken muss. Seit sie aber es Mode geworden ist, zu sagen, der Teufel ist tot und wir wirklich nicht mehr darüber sprechen dürfen, ohne lächerlich gemacht zu werden, ist eigentlich diese ganze Dimension des geistlichen Kampfes zusammengebrochen. Ja, wir hören in der Kirche, Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Und es ist wichtig, die Liebe Gottes zu erfahren. Ja, er liebt uns. Aber es ist auch wichtig zu hören, es gibt einen Kampf um unsere Seele. Wir leben in einem personalen Universum. Gott ist Person. Wir sind Person. Das Böse ist auch Person. Warum sollte das plötzlich keine Person sein? Ja. Und es gibt diesen Kampf. Und es wird um unsere Seele gekämpft. Und wir müssen schauen, dass wir, die zentrale Aufforderung ist, bleibt standhaft. Wenn ich die Zeit nicht abkürzen würde, sagt Jesus, würden auch noch die Auserwählten fallen. Ja.
Nun gibt es ja auch eine ganze Menge Privatoffenbarungen, die allesamt düster sind. Man kann ja nun auch auf der anderen Seite jetzt nicht in einem ständigen Zustand der Angst leben, in einem überhaupt ständigen nicht. Zustand der Furcht. Das ist nee. Sicherlich auch nicht im Sinne der Kirche. Nee. Diese Zeiten haben wir überlebt. Gibt es so etwas wie eine Hygiene gegen schlechte Nachrichten oder gegen düstere düstere Weltvision?
Ja, also es gibt so Kreise, die eigentlich sich unglaublich fiebrig sozusagen immer so mit Privatoffenbarung befassen. Ich denke, wir sollten, es gibt echte Offenbarungen, die sind eigentlich gar nicht privat, sondern öffentlich. Es gibt dieses Phänomen, dass die Mutter Gottes in erster Linie sich um ihre Kinder kümmert, einzelnen Menschen erscheint und denen den wirklich nicht beneidenswerten Auftrag gibt, es zu verkünden. Ja, ich beneide niemanden, der in diese Rolle kommt. Plötzlich sehen sie die Kinder von Fatima, das ist anerkannt von der Kirche. Es gibt dieses Phänomen, dass tatsächlich Menschen in diesen Blick plötzlich haben und die himmlische Wesen, die Mutter Gottes in erster Linie sehen. Darum herum gibt es Kreise, die von Privatoffenbarung zu Privatoffenbarung gehen. Und ich finde das nicht nötig. Ich finde, wenn wir mal begriffen haben, was wir zu tun haben, dass wir nämlich diesen Weg gehen, dann wissen wir genug, um zu handeln. Das ändert auch nichts dran, wenn wir es noch 10-mal hören oder wenn wir es hier oder da hören, dass die Welt in der Bedrängnis ist, sehen wir. Und es kommt darauf an, die richtigen Schritte zu tun.
Frau Kubi, Sie haben es gerade schon gesagt, es kommt darauf an, die richtigen Schritte zu tun. Liebe Zuschauer, Zeichen der Zeit erkennen, das steht auf der Tagesordnung. In diesem Sinne, tschüss und auf Wiedersehen.